Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, die Woche 39, 2010. Ich hoffe, das stimmt. Ich habe schon gar keinen Überblick mehr, so viele Wochensichten sind schon hier gemacht worden, auf der Platte archiviert. Ja, und diesmal ist die Wochensicht auch richtig voll gepumpt mit Meldungen. Deswegen kann ich nicht bei allen Meldungen so viel quatschen, wie ich gerne würde. Aber dafür gibt's ja dann auch ein paar Themen mehr. Was ist in nächster Zeit am interessantesten? Zumindest in den USA startet am 1. Oktober ein sehr, sehr netter Film, wie ich finde. Bei uns kommt er, glaube ich, am 8. Oktober dann in die Kinos. Die Besonderheit daran ist, dass der Film über Facebook handelt. Der heißt The Social Network. Und der ist auch von dem Regisseur David Fincher, der auch unter anderem Fight Club gemacht hat und der auch der seltsame Fall des Benjamin Button verfilmt hat und auch den Thriller 7. Also hat auf jeden Fall schon was auf dem Kerbholz und das Thema ist natürlich sehr, sehr brisant daran. Ja. Gezeigt wird, dass ja der Beginn und das Leben von Mark Zuckerberg und der Beginn von Facebook und die Probleme, die es da gab, die Widrigkeiten, ja, die Umstände und vor allem auch die strittigen Sachen eben, wie zum Beispiel ist Facebook nichts anderes als eine geklaute, ein geklautes Projekt, das in Wirklichkeit von jemand anderem aufgezogen wurde oder beziehungsweise eben nicht aufgezogen wurde, sondern erdacht wurde und so weiter und so weiter. Insgesamt kann man sagen, dass Zuckerberg und Facebook da überhaupt gar nicht gut wegkommt dabei. Ja. Und jetzt muss ich gerade mal mein Android-Handy ausschalten, das hat sich nämlich eben gemeldet. Ja, sorry. Das heißt allerdings, dass auch jetzt hier verschiedene Meinungen dazu gibt. Zuckerberg sagt natürlich, der Film ist reine Fiktion, während die Verantwortlichen für die Geschichte eben sagen, dass dies absolut authentisch ist. Klar, dass man natürlich hier und da, um einen spannenden Film daraus zu machen, etwas, ja, wie soll ich sagen, nicht hinzugedichtet hat. Oh, zumindest nicht in der Story, sondern man hat eben, um den Fluss von dem Ganzen zu halten, dann so Zwischenteile eben eingeführt. Ganz klar, muss ja sein. Ja. Sonst haben wir hier eine Dokumentation, aber keinen Spielfilm. Der Trailer ist sehr, sehr vielversprechend. Den kann man sich schon seit geraumer Zeit anschauen und der macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Übrigens, der Soundtrack, der schöne, zumindest das, was man bis jetzt im Trailer gehört hat, der ist auch erhältlich und zwar die ersten 5 Songs darauf kann man kostenlos herunterladen aus dem Internet und das zeigt auch das, oder soll zumindest mal zeigen, ja, wir alle wissen, dass das auch ein netter Marketing-Gag ist, war ja, aber trotzdem, man kann sich diese 5 Songs herunterladen, kostenlos und sich da antun. Der ist auch richtig schön, zumindest das Lied, das man im Trailer hört, ist wirklich sehr, sehr schön passend für diese ganze Umgebung. Und wie gesagt, das macht Lust auf mehr. Die Streitigkeiten darüber sind natürlich groß und so schreibt auch Heise. Wurde probiert, von Facebook und von Zuckerberg, dass der Film nicht erscheint. Man versuchte gegen den Film vorzugehen. Der Autor Ben Metzrich sagt auch, dass er auf dem Buch beruht Milliardär per Zufall, die Gründung von Facebook, eine Geschichte über Sex, Geld, Freundschaft und Betrug. Und die andere Seite behauptet natürlich, das ist eine Racheaktion des früheren Zuckerberg, bekannten Mitstreiter, Helfer oder auch Erfinder, je nachdem, wie man das sagen will. Also mit den Kollegen, ja, Eduardo Severin, um eben jetzt der Firma Facebook zu schaden. Gut, und was soll denn da jetzt so toll dran sein? Klar, zum ersten Mal wird nicht nur eine Geschichte verfilmt mit vollkommen anderen Personen und vollkommen anderen Namen und alles. Nein, es wird alles richtig gesagt. Es geht um Facebook, es geht um Zuckerberg. Der Schauspieler ist übrigens genial, der sieht fast aus wie der Zwillingsbruder von Zuckerberg. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und die, wenn die Geschichte nur halb so realistisch ist, wie die Charaktere dargestellt wurden, dann ja, scheint alles zu stimmen. Jeder kann sich natürlich selbst seine, oder muss sich natürlich selbst seine Meinung darüber bilden. Letztendlich wird man nicht jeden einzelnen Punkt hundertprozentig klären, ob der jetzt richtig ist oder nicht. Das muss man auch nicht. Die grobe Richtung, die der Film aufzeigt, die scheint wohl zu stimmen, nach alledem, was man eben schon über die Geschichte im Vorfeld weiß, wenn man sich darüber informiert hat. Noch ganz kurz zu diesem schönen Song, den ich eben angesprochen habe. Jetzt springe ich wieder hin und her bei den Teilen. Also in dem Trailer wurde unterlegt von einem belgischen Mädchenchor Scala dieser Titel Creep. Und der kommt von Radiohead. Jetzt dürfte man auch verstehen, warum vielleicht die ersten 5 Songs da kostenlos zu bekommen sind. Ne? Ist okay. Also auf jeden Fall hier eine Filmempfehlung von mir. Ganz klar, könnt ihr euch mal anschauen. Unterhaltsam wird das auf jeden Fall, wenn euch das Thema interessiert. Aber auch ansonsten, wenn euch Themen interessieren, wie zum Beispiel, wie wird ein 0815-Junge zum Milliardär innerhalb kürzester Zeit? Das ist sehr faszinierend, das verdient auch einen gewissen Respekt, aber es bringt eben auch Widrigkeiten und nicht so angenehme Seiten auf den Plan. Und genau das bringt der Film dann auch sehr, sehr gut rüber. Also, 1. Oktober USA, 8. Oktober soweit ich weiß, bei uns 8. Oktober, The Social Network im Kino. Wow. Tja, und Kino, schön und gut, aber es gibt da so eine Organisation, die steht so hinter allen Filmen, ja, und lässt keine Gelegenheit unversucht, einem das schöne Filme schauen zu vermiesen. Die Firma oder die Organisation heißt MPAA und jetzt dürft's bei einigen schon wieder Bing machen, ja, oder nicht. Es ist schon fast bezeichnend, was da jetzt passiert ist. Die MPAA fordert tatsächlich bei dieser ACTA-Konferenz, dass sogenannte Zensur-Firewalls installiert werden. Und jetzt denkt ihr dann, na klar, um eben illegale Filmkopierereien hier für zu unterbinden und so weiter. Dann stellt sich allerdings die Frage, warum zum Beispiel eine MPAA dann anfragt, ja, ob man solche Firewalls dann nicht auch verwenden könnte für solche, ja, damaging, ja, also diese verletzenden Seiten wie WikiLeaks, ja. zu sperren. Also man fragt hier öffentlich, ob, oder man stellt öffentlich praktisch in den Raum, ja, man könnte ja auch da dann eventuell WikiLeaks mit boykottieren oder blocken oder eben sperren. Und was eben jetzt gefährlich, also dangerous, wirklich jetzt meint, ja, was ist denn gefährlich? Eigentlich ist alles gefährlich für die ein oder andere Regierung, für den ein oder anderen Mensch, für das ein oder andere Individuum. Klar, alles ist irgendwo schädlich. Da gibt nicht umsonst den Spruch, ja, des einen Freud ist des anderen Leid. Ja, einer ist immer der Leidtragende. Und ja, wenn dann eben gefährliche Seiten, ja, was ist das? Ja, WikiLeaks, ganz klar, ne? Andere politische Seiten vielleicht dann bald, also das heißt Seiten mit Meinungen, die vielleicht für die MPAA nicht besonders gut sind, wie zum Beispiel, dass es eine Content-Mafia ist oder sowas, ne? Wenn das dann irgendwo da steht, dann wird die Seite gesperrt. Und man kann sie eben dann weltweit nicht mehr abrufen, wenn eben diese Firewalls an brisanten Stellen installiert werden. Unglaublich eigentlich, was da abgeht. Und man kann jetzt hier spekulieren, das habe ich ja eben auch schon gemacht, was das für Auswirkungen haben kann. Nur eins ist klar, solch eine Technik darf man keiner Organisation, vor allem keiner Organisation wie die MPAA, an die Hand geben. Das geht einfach nicht. Ja. Wo kommen wir denn dahin? Dann werden bald alle unliebsamen Sachen entfernt. Und es gibt nur noch Friede, Freude, Eierkuchen im Internet. Und ja, also ich weiß nicht, was bei manchen Leuten in ihren Köpfen da vorgeht. Da ist es doch schon quasi, da liegt es doch quasi schon auf der Hand, dass hier so konservative Republikaner hier mobilisiert werden sollen, ja, um eben der MPAA zur Seite zu stehen, um diese Firewalls durchzukriegen, vielleicht für die Filme, vielleicht haben die ja wirklich kein Interesse, so Interessen daran, jetzt WikiLeaks zu sperren, aber die wollen damit die rechten Kräfte in den USA oder auch weltweit anscheinend mobilisieren, um dann eben ihr Interesse durchzuboxen und macht eben diesen rechten Republikanern, ja, sind auch rechte Amerikaner, wenn man Republikaner meint, klar, ultrakonservativ, ja. Die Fußsoldaten von den ganzen, und die kann man dann eben damit begeistern, wenn man sagt, ja gut, mit diesen Firewalls, da könnte man ja auch WikiLeaks blocken, ne? Und ich meine, das ist ja momentan so grundsätzlich das Schlimmste, was es gibt, ja, Hochverrat und so weiter. Ich würde also wirklich diesen wie heißt der, Assange oder so, oder Assange, weiß nicht genau, wie man den zum Namen ausspricht, würde ich nicht mehr empfehlen, die USA zu reisen. Also ich glaube, der wird dann vielleicht irgendwohin verschwinden, ja. Nur gut, also, auf jeden Fall ist es ein unglaublicher Vorgang, aber ich habe ehrlich gesagt nie mit was anderem gerechnet. Und von daher wundert es mich jetzt nicht wirklich. Allerdings muss man angesichts dieser Tatbestände da, also finde ich doch massiv dagegen vorgehen, was die MPAA hier verlangt. Und tut mir leid, Copyright ist bei weitem nicht das Wichtigste auf der Welt. Bei weitem nicht. Ehrlich gesagt, das ist voll unwichtig. So, und was nicht ganz so unwichtig ist, ist, ja, okay, das könnte vielleicht auch einer anders sehen. Happy Birthday, Nintendo. 121 Jahre. Wahnsinn, oder? Ja, jetzt sagt ihr, Moment mal, da war doch schon was in der letzten oder vorletzten oder sowas. Rios Wochensicht, da war doch schon mal was von Nintendo. Ja, genau, das war, als Mario seinen 25. Geburtstag hatte. Super Mario, yeah. Cool, aber damit hat ja Nintendo nicht angefangen. Also Nintendo gab es ja schon lange, 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 lange vor den Videospielen. Und zwar war es genau am 23. September 1889, dass Fusajiro Yamauchi die Firma gegründet hat. Und damals eine bescheidene Spielkartenfirma war. Ja, richtig, tatsächlich Spielkartenfirma. Wenn man es richtig überlegt, ist sie ja heute noch eine Spielkartenfirma, ja. Was so an Trading Card Games für Pokémon zum Beispiel verkauft wird, das ist ja Wahnsinn. Also sie sind wieder zu den Wurzeln mit Pokémon, mit diesem Trading Card Game ja zurückgegangen und fantastische Erfolge damit erzielt. Ich würde sogar sagen, also Pokémon hat ja Nintendo gerettet. Ja, die hatten ja schon mal ziemlich in den Seilen gelegen. Damals N64, dann GameCube, die beide nicht so toll eingeschlagen haben auf dem Markt, aber nichtsdestotrotz ganz lustige Konsolen waren, die sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Aber damit konnte man eben als Firma kein großes Geld verdienen und da war dann ja, Pokémon quasi die Rettung, die ja mit Anime, Manga und eben auch diesem riesen Trading Card Game tolle Erfolge gefeiert haben und etliche Millionen, Abermillionen, muss man sagen, in die Kassen gespielt hat. Gespielt hat, genau. Ja. Also manchmal bin ich über meine eigenen ungewollten Karlauer dermaßen überrascht, dass ich total aus dem Konzept komme. 1970 ging es dann erstmals um Videospiele, Konsolen und Software. Ja, also da auch schon ziemlich früh, ja, mit angefangen 1970, das ist ja Wahnsinn, hat noch keiner daran gedacht irgendwo, ja, aber da wurden schon insgeheim Pläne, Grundlagen, Ideen geschmiedet, ja. Also es ist schon faszinierend, was da passiert ist in dieser Zeit. 121 Jahre und immer noch total verspielt und mal sehen. Weitere 121 Jahre, wird das Nintendo schaffen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber naja, wenn, sage ich mal, eine Spielefirma das schafft, dann Nintendo, nicht wegen dem Geld, die wissen auch, wie man sich über Wasser hält, wenn es mal also schlecht wird mit Geld. Nein, sondern die Beständigkeit, die Behäbigkeit, die Nintendo da an den Tag legt. Deswegen herzlichen Glückwunsch zum 121. Geburtstag. Yay! Nun denn, nun denn. Was haben wir noch Schönes? Ja! Das habe ich, ist vielleicht nicht so die ganz, 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 ganz aktuelle Nachricht, aber ich habe es eben erst letzte Woche erfahren, dass es jetzt tatsächlich den Standort gibt für das European Extremely Large Telescope. Was ist denn das? Ja, genau. Ich erkläre es euch. Das EELT, also kurz European Extremely Large Telescope, das ist ein neues Teleskop, um Himmelsbeobachtungen zu führen, mit einem 42 Meter Durchmesser Spiegel, halt, Entschuldigung, Moment, doch 42 Meter EELT. Spiegel ganz genau und im Vergleich dazu das Paranal-Observatorium mit 8,2 Meter Spiegeldurchmesser. Das Ganze wird von der ESO ja, gesponsert, kann man nicht sagen, eigentlich gemacht. Ja, Europäische Südsternwarte und die haben sich da jetzt jahrelang für dieses Projekt stark gemacht und haben überall auf der Welt nach einem Platz gesucht, der für dieses Teleskop geeignet ist. Denn tatsächlich ist es so, dass bei diesen ja, riesigen Teleskopen natürlich eins besonders wichtig ist: Die Umgebung muss perfekt sein. Ja, das fängt von der Luftfeuchtigkeit an bis zur natürlich bis zur Helligkeit des Himmels an dem Ort, also da darf weit und breit kein größerer Ort sein, das ist klar, weil nur geringe Lichtabstrahlung von einem Ort würden da deutliche Einflüsse nehmen auf diese auf diese Beobachtungsarbeiten dann dort. Und die Planungen haben ja auch schon im Dezember 2006 begonnen, beziehungsweise wurden genehmigt. Beziehungsweise die Planungen, die waren ja schon viel, viel länger ja, im Schreibtisch. Ja, die Phase, das war dreijährige Phase, dann Phase B, und die ist eben im Dezember 2006 gestartet worden und genehmigt worden von der ESO. Und da hat man eben, wie gesagt, jetzt auch gesucht nach einem perfekten Standort. Und den hat man dann auch gefunden. Irgendwie war es ja fast keine Überraschung. Ja, man hat also alle möglichen Standorte geprüft. Also da war es zum Beispiel Argentinien, hier laut Wikipedia Argentinien, Chile, Marokko, Spanien. Dort war La Palma im Gespräch, Südafrika, Tibet und Grönland und die Antarktis sogar. Aber überall waren eben die Möglichkeiten begrenzt. Und deswegen hat man sich dann letztendlich wieder für Chile entschieden, auf dem Cerro Amazonas. Ja, Cerro Amazonas, ein Gebiet, das auf 3060 Meter Höhe liegt. 360, ein bisschen zu hoch. Und also 3060 Meter Höhe als Standort ausgewählt, und Cerro Amazonas liegt ganz, ganz nah bei dem Cerro Paranal, auf dem eben auch dieses Very Large Telescope steht, der VLT. Und das liegt in der chilenischen Atacama-Wüste, und die ist wirklich sehr, sehr trocken. Und 130 Kilometer südlich der Stadt Antofagasta, aber nur 20 Kilometer entfernt von dem Cerro Paranal, dem Very Large Telescope. Wahnsinn. Also, ich meine, gut, warum, ne, so weit in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt, wenn man dort eh schon einen Punkt hat? Und ich meine, 20 Kilometer, das ist immerhin, also das ist nicht schlecht. Wenn die dort eine vernünftige Straße hinkriegen, dann könnten sogar die Astronomen vom VLT zum ELT hin und her fahren. Sehr, sehr schön. Also, ist ein interessanter Platz. Ich habe mir den mal angeguckt. Den kann man schön angucken auf Google Maps. Und ich empfehle euch mal, wenn euch das Thema Sternbeobachtung, Astronomie und eben diese Riesenteleskope interessieren, dann geht mal auf die Seite vom European Extremely Large Telescope. Die ist verlinkt im Artikel zu diesem Podcast, zu dieser Folge. Und dort findet ihr auch ein schönes Video, das auch mal zeigt, wie wahnsinnig schwierig die Bedingungen sind dort in dieser Atacama-Wüste. Da könnt ihr vielleicht auch mal gucken zum Bericht über VLT, das ist alles mit auf dieser Seite drauf. Und das ist ja Wahnsinn. Da habe ich vor kurzem einen Bericht gesehen darüber im Podcast von der ESO. Da haben die einen Spiegel neu beschichtet, und das muss immer mal wieder gemacht werden. Ja. Reinigen alleine reicht da nicht. Da wird die Aluminiumschicht oben entfernt und dann neu aufgebracht. Das ist der Wahnsinnsaufwand. Das ist irre, und das muss also regelmäßig gemacht werden. Wahnsinn, wirklich irre. Also da ist wirklich Technik am Rande der Möglichkeiten, ja, bei diesen großen Sternwarten. Und diese 42 Meter, dieses 42 Meter Teleskop, das wird also auch ein neuer Punkt setzen, was technische Machbarkeit anbetrifft. Wahnsinn. Google ist weiter auf dem Kurs, um Dienste abzuschalten, die nicht weiter benutzt werden. Ja. Es gab ja schon riesen Unmut darüber bei vielen, oder was heißt bei vielen, bei einigen wenigen, die es eben benutzt haben, dass Google Wave abgeschaltet wurde. Übrigens hat Google mittlerweile auch den Source Code oder angekündigt, den Source Code freizugeben, damit damit jeder, der will und die Ressourcen dazu hat, dieses Projekt weiterführen kann. Also man kann sich dann lokale oder kleinere Wave-Server einrichten, wo dann eben Firmen untereinander oder eben die Mitarbeiter untereinander arbeiten können. Ist ja auch eine schöne Sache, großzügig, dass Google das einfach nicht in der Schublade verstauben lässt, sondern dass sie dann den Source Code rausgeben, damit die anderen eben die Möglichkeit haben, mit dem Wave weiterzumachen. Also, was hat Google jetzt wieder getan? Die haben die Seitenüberwachung mit dem Google Reader eingestellt. Zuerst mal ist das natürlich, ja, genau wie bei Wave, denn die meisten werden sagen, ja, pf, toll, habe ich eh nie benutzt. Also nicht wichtig. Genau das ist nämlich auch der Grund, warum Google da knallhart diese Sachen einstellt. Man muss bedenken, bei so einer großen Firma oder so einer großen Unternehmen wie Google eben darstellt, das sind schon kleinste Funktionen, ja, bringen Traffic. Ja. Und auch wenn es dann eben viele Leute nicht nutzen, wenn diese Projekte so viele Traffic vorrufen, dann ist natürlich klar, dass man da keine Kosten-Nutzen-Relation mehr sieht, weil das geht nur, wenn eine gewisse Anzahl von Leuten das nutzt. Und diese Seitenüberwachung wurde eben nicht genutzt von den meisten Leuten. Und man sieht auch hier zum Beispiel, habe ich jetzt gerade das Google Watch Blog offen hier, die immer tolle no News über Google und ja, Geschehnisse zeigen und darüber berichten. Und da, wenn man sich dann die Kommentare anguckt, die meisten haben gar nicht gewusst, dass da eben überhaupt so eine Funktion existiert in Google Reader, dass man auch Seiten praktisch wie mit einem RSS-Feed abonnieren kann, auch wenn die gar kein RSS-Feed haben. Ja. Das war dann für viele doch sehr, sehr interessant und wichtig, weil es gibt immer noch Seitenbetreiber, die nicht ihren Content über RSS verbreiten und irgendwie, was weiß ich, die Leser dann eben im Regen da stehen lassen mit dieser Funktion. Finde ich sehr schade, aber es gibt sie leider. Und da kam eben dieser Google Reader zum Einsatz, der eben die Seiten regelmäßig gescannt hat und dann eben die Unterschiede in Form eines RSS-Feeds in den Google Reader gespeist hat. Also, das geht jetzt nun aber nicht mehr. Ab 30. September ist damit Schluss, weil eben das Feature von zu wenigen Leuten eingestellt wurde. Es nannte sich Track Changes, ja, und jetzt ist es, bevor es die meisten noch überhaupt kannten, ist es schon wieder weg. Und naja. Ist auch ein typisches Problem, muss ich auch ganz klar sagen, bei Google. Die machen immer sehr, sehr viele Sachen, ja. Sind tolle Ingenieure, aber PR-mäßig müssen sie da wirklich noch was lernen. Ich habe es schon öfters mal gesagt, aber das ist mal wieder ein bezeichnendes Beispiel dafür. Man macht eine tolle Sache, eine tolle Funktion gibt man, aber ja, niemand weiß es. Ja, das ist ja klar. Ich meine, man kann ja nicht einfach eine Funktion machen und dann merken das vielleicht ein paar Geeks. Nichts gegen Geek, ich bin auch ein Geek, ja. Aber das sind halt zu wenige, ja, die das dann eben auch nutzen. Ich meine, nicht jeder, der technikaffin ist, nutzt dann auch diese Funktion. Ja, selbst wenn sie es wissen. Aber wenn sie es nicht wissen, ja, dann sieht es schon mal ganz schlecht aus. Ja, also selbst wenn diese Leute, die im Google Watch Blog zum Beispiel in den Kommentaren diskutieren, wenn die das nicht wissen, ja, dann kann man doch noch nicht mal daran denken, dass es normale Menschen wissen, die eben nicht so in diesen Bereichen mit drin hängen. Es ist unglaublich. Und da muss Google eben noch wirklich einiges tun dafür, damit die Leute auch die Funktion wissen. Aber es gibt zumindest dafür noch eine Alternative. Muss ja nicht immer alles von Google sein. Es gibt den Page2RSS.com. Ja. Page2RSS.com. Ich kann hier mal hier schnell mal draufklicken. Gucken wir das mal an. Hoffentlich kommt keine Musik oder sowas jetzt rein hier. Ja, also da kann man eben die Page angeben, die man überwachen will. Und dann kriegt man eben daraus einen RSS-Feed gemacht. Und man kann das dann in seinen Google Reader einsetzen und man kann sogar direkt auf seinen Twitter-Account das twittern lassen. Das ist auch sehr schön. Coole Geschichte. Ja, also, das ist auf jeden Fall wieder mal ein Dienst. Und ich habe das Gefühl, dass Google noch weitere Dienste einstellen wird. Da wird sich noch einiges tun. Die werden einiges einstellen und wieder was Neues zusammenfügen. Auch habe ich gerade erst erfahren, die Woche, dass viele Sachen von Wave jetzt auf einmal bei Google Docs funktionieren. Zum Beispiel die Live-Bearbeitungen von Dokumenten mit anderen Benutzern in Echtzeit live. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Dokument mit jemand teilt, also per Share freigibt, dann können beide daran arbeiten, ja, und man sieht tatsächlich genau, wer daran arbeitet, ja, und was er macht. Man sieht also in Echtzeit, wenn der andere dann tippt, ja, was eben im Dokument verändert wird und so weiter und so weiter. Fantastische Geschichte. Das heißt, man kann in Echtzeit live wie bei Wave miteinander zusammen an einem Dokument arbeiten. Und da sieht man mal wieder, dass eben eine Zusammenführung von Diensten eben letztendlich das ist, was auch richtig ist. Man kann ja nicht für alles, für jeden kleinen Mist einen eigenen Dienst haben, dann fasst man alles zusammen, hat den Megadienst und dann klappt das dann auch besser. Ja, die Leute wissen es dann vielleicht eher. Um dem Ganzen aber ein bisschen Übersicht zu verschaffen, hat Google auch eine neue Seite gestartet und das nennt sich Google New. Auf Google New gibt es dann eben die allerneuesten Änderungen zu sehen, die eben gemacht wurden bei den verschiedenen Diensten. Ja? Und da gibt es auch Rubriken, die man sich angucken kann. Oder man kann eben nach allem suchen, die das einem interessiert. Und sich dann eine Liste praktisch anschauen, die zeigt, was eben wo gemacht wurde. Ja? Und auch das ist eine schöne Sache. Ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade mal auf Docs geklickt. Das war vor 2 Tagen, wurde diese Meldung geschrieben und da wird beschrieben, dass man jetzt auf mehreren Arten Dateien importieren kann. Zum Beispiel kann man jetzt hier in diesen in Spreadsheets, ja, also kann man jetzt zum Beispiel Reihen anhängen, ja, also Zeilen anhängen und man kann die dann auch mit einem eigenen Separator kennzeichnen. Das heißt, es gibt ja verschiedene Formate und man kann jetzt den eigens festlegen, ob das jetzt zum Beispiel ein Strichpunkt ist oder ein Komma, zu sagen, ja, hier die Tabelle, die ist getrennt nach mit diesen Zeichen, die einzelnen Felder. Also auch das ist eine Sache. Und ja, Happy Importing wünscht dann das. Also lauter so Kleinigkeiten, die werden aber dann sofort gemeldet, ja, so dass man eben immer genau weiß, was sich verändert hat auf diesen ganzen Diensten, die Google anbietet. Werde ich öfters mal draufschauen, denke ich. Ja. Ich gebe euch dann aber eine Zusammenfassung. Ja. Ja, und jetzt noch ein Thema. Ja, ein einziges Thema ist noch vorhanden, aber das zeigt mal wieder, ja, Content-Industrie. Ich hätte es ja sollen direkt nach der MPAA vielleicht ansprechen, nicht erst jetzt am Ende der Sendung. Aber Verlage und Buchhandel, ja, die sehen in E-Books keine Konkurrenz. Ja. Also das heißt, die sehen sie nicht als Konkurrenz an. Das ist besser ausgedrückt. Verlage und Buchhandel denkt halt, ja, die können so weitermachen wie bisher. Und ja, es ist, also zunächst mal ist es gut, dass sie die E-Books nicht als Konkurrenz sehen für sich selbst. Ja, schon. Wäre das wirklich schlimm für E-Books, die würden dann überhaupt für E-Books, die würden überhaupt gar nicht mehr dann auf dem Markt irgendwie was reißen können in Deutschland, weil sind wir ehrlich, das ist halt in Deutschland auch von der Gesetzgebung her mit Buchpreisbindung und alles so weiter, die Verlage haben die Macht, ja, ganz klar, die entscheiden, was, wie, wann, zu welchem Preis, wo verkauft wird. Basta. Ja, unglaublich. Also da gibt's überhaupt gar keine Freiheit in dem Sinne mehr. Ja, das ist ein Unternehmensbereich, der komplett von der Industrie bis ins kleinste Detail kontrolliert wird. Und wenn die E-Books als schädlich ansehen oder eben als Konkurrenz zu ihren eigenen Produkten, dann werden die die rigoros fertig machen, unterdrücken. Ja. Einige Autoren, die total verblendet sind, ja, die haben da auch die würden da auch was reinbringen an eigene Substanz, wenn es gegen E-Books geht. Ja. Eine Rowling tut immer noch sich weigern, ihren Harry Potter per E-Book vertreiben zu lassen. Total irre. Ja. Dann, naja, okay. Also ich weiß nicht, was da los ist, warum. Aber ich habe es ja schon mal angesprochen, jetzt hat das so lange gedauert, ja, jetzt sind die Harry Potter E-Books schon illegal überall erhältlich, ja, aber legal nicht. Also wie dumm kann man eigentlich überhaupt sein? Ne? Aber egal, gut. Dadurch, dass es jetzt eben nicht als Konkurrenz angesehen wird, hat das E-Book aber bessere Chancen, sich in Deutschland dann auch durchzusetzen. Ja. Sie sehen das jetzt hier als als friedliche Koexistenz, weil Leute, die E-Books lesen, doch ganz andere Interessen oder Anforderungen an das Buch haben als die Leute, die Print kaufen. So, genau solche Überlegungen, ja, die gab es dann auch am Anfang als CD, MP3. Ja, ja gut, die Leute, die MP3 wollen, ja. Die haben sowieso ganz andere Aspekte, ja, oder Sichtweisen zur Musik. Das stimmt auch absolut. Also können wir das, können wir dagegen angehen. Damals war es eben eben hier keine friedliche Koexistenz, sondern da ging es eben dann gut. MP3, das ist unser Feind, dann machen wir platt. Ja, da hat es nicht funktioniert, weil eben diese Musikindustrie überhaupt nicht so kontrolliert werden kann oder wurde wie eben beim Printmedium. Und da hat man sich dann entschieden, dagegen vorzugehen. Ja, der Rest ist dann natürlich Geschichte. Heutzutage gibt es MP3-Shops ohne DRM in Massen, ja, legal. Und das ist dann alles gewesen. Ja. Und bei den E-Books ist es halt so, wenn die jetzt sagen, okay, wir lassen die E-Books schon zu, wir sehen aber hier keine Gefahr, dann ist es für den Verbraucher gut, aber für die Firmen wird es sehr, sehr schlecht sein. Ja, und jetzt sagt er, Moment mal, wieso? Der Rio ist doch immer für E-Books gewesen, was soll denn das? Und jetzt sagt er, das ist schlecht. Ja, natürlich ist das schlecht für die Firmen, wenn die nämlich jetzt denken, dass die E-Books ihre Printmedien nicht angreifen. Dann muss ich sagen, weltfremd, also nichts gelernt von den letzten Jahren, Jahrzehnten, ja, also ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Ich frage mich da immer wieder, ob das Leute entscheiden in solchen großen Verbünden, ja, die überhaupt keinen Bezug mehr haben zur Realität. Man nennt das dann, glaube ich, auch Betriebsblindheit oder so. Ja. Also die sehen da gar nicht mehr weiter, was das für Auswirkungen haben kann. Und für mich ist das eigentlich eindeutig, dass das E-Book über kurz oder lang natürlich Leser wegziehen wird von dem gedruckten Buch. Das passiert heute schon, und zwar in Mengen, ja. Man schaue nur sich das an, was momentan in den USA losgeht. Da gibt's eigentlich gar keine Diskussion mehr drüber, ob E-Books die Printbooks die gedruckten Bücher ablösen, sondern es ist nur noch die Frage, wann, wie und von wem. Ja, also Amazon hat schon jetzt des Öfteren vermeldet im Quartal, dass sie mehr E-Books verkauft haben als normale Bücher, und das ist einer der größten Buchanbieter, die es gibt. Barnes & Noble hat ebenfalls auch ein riesengroßer Anbieter in den USA mit seinem Nook auf Android-Basis den E-Reader schon erfolgreich eingeführt und bietet dann eben in ihrem eigenen Format diese Bücher an, leider nicht außerhalb der USA. Und dann sind noch Dutzende andere Anbieter von E-Books, wie zum Beispiel Kobo Books und so weiter, da, die eben hier um die Gunst der Kunden streiten. Und es gibt auch einen richtigen Zuwachs am Kauf von Büchern. Noch nie wurden so viele Bücher in den USA gekauft, seit Amazon mit dem Kindle hier reingeschlagen hat. Dann fangen Leute an, Bücher zu lesen, die vorher überhaupt gar nicht rangekommen sind an die Bücher, weil die einfach sagen, was soll ich denn damit? Das ist schwer, das ist unhandlich, das ist unpraktisch, ich habe keinen Platz in meiner Tasche. Aber so mit dem Kindle, ja, der ist flach, der ist leicht, der ist klein und wie jeder andere E-Book-Reader auch. Ich will ja keinen E-Book-Reader bevorzugen. Ich habe mir sowieso schon wieder überlegt, oh, ich kaufe mir keinen Kindle, weil ja jetzt die schönen neuen von Acer rauskommen, die Lumireads. Aber egal. Und ja, dann haben die eben jetzt dieses schnieke Gerät da in der Tasche und hunderte von Büchern drauf und dann greift man auch bei jeder Gelegenheit da dazu und fängt dann an zu lesen, ja, weil man hat seine Bücher immer dabei. Ja? Und es ist einfach eine moderne Art, ein Buch zu lesen. Die Printbücher werden nie ganz aussterben. Auch das steht fest, klar, die werden immer ihre Liebhaber, ihre Leser finden, ja? Aber der Hauptmarkt werden die E-Books sein, das ist ganz klar. Und die Firmen, die das eben heute nicht begreifen, die werden das noch ganz, ganz, ganz stark zu spüren bekommen. Und ich bin mir sicher, dass viele von diesen Firmen, die jetzt sagen, Das ist keine Konkurrenz. Die werden das noch hart zu spüren bekommen. Es ist eine Konkurrenz, nur die Firmen müssten jetzt anders reagieren, die E-Books forcieren und sich selbst am Markt etablieren und vor allem auch Beispiele, große Beispiele geben, dass zum Beispiel Anbieter von Büchern hier rausgeht, genau wie jetzt bei MP3 auch, und endlich zum Beispiel ein EPUB-Format ohne Kopierschutz herausbringt, denn das ist immer noch, wie es damals auch bei der Musik war, das schwierigste Problem. Die Leute wollen kaufen, die Leute können kaufen, die Leute können es aber nicht benutzen, weil sie vielleicht einen anderen E-Book-Reader haben, weil sie das nicht nur auf einem E-Book-Reader lesen wollen, sondern auch von ihrem PC, und zwar auf Windows, auf Linux, auf Macintosh. Die wollen das vielleicht sogar auf ihrem Handy lesen, ja, es gibt ja sehr viele Applikationen dafür, aber die unterschiedlichen Formate, die unterschiedlichen DRMs, die Schwierigkeiten, die es gibt bei den DRM-Methoden, das ist alles, dem Kunde ist es doch schon fast zu kompliziert, das überhaupt auf sein Gerät zu übertragen, und dass der sich dann überhaupt noch mit DRM rumkloppen soll und das überhaupt begreifen soll. Warum sollte er das begreifen? Er hat ein Buch gekauft, das sind Buchstaben, und die will er überall abrufen können mit seiner Hightech, ja, die er für teures Geld gekauft hat, und basta, ganz einfach. Ja. Und deswegen muss das DRM verschwinden bei den E-Books, genauso wie es bei der Musik verschwunden ist. Ja. MP3, DRM-frei, und hier wird EPUB, schätze ich mal, DRM-frei, dann letztendlich sobald das kommt, wird es dann der Durchbruch sein. Und wenn das nicht kommt, dann wird der Durchbruch nur bei den BitTorrent-Seiten und eben bei den illegalen Seiten kommen. Und der wird kommen. Dann werden eben weniger Bücher gekauft, auch keine E-Books von den Leuten, ja, wenn die nicht ihre ich will es nicht übertreiben, wenn die nicht ihre DRM-freien Bücher kriegen können auf elektronischer Basis, dann werden die eben nicht zur Papierausgabe greifen, sondern dann werden die eben zur illegalen Methode greifen. Das hat die Geschichte im Computerbereich schon mehrmals gezeigt. Und damit komme ich auch wieder ans Ende der Rios Wochensicht. Oh, habe ja heute ein paar Themen gehabt. Und dementsprechend möchte ich mich jetzt auch schnell von euch verabschieden. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und denkt dran, Love and Peace. Tschüss.